Herzlich willkommen zu CoinSeller, dem Podcast, der euch Projekte vorstellt, die ihr vermutlich noch gar nicht auf dem Schirm habt. Das Projekt, um das es sich heute dreht, ist nun ziemlich genau ein Jahr alt und gewinnt gerade mehr und mehr an Publicity. Und das liegt nicht nur daran, dass das Feedback auf YouTube, Twitter und Co. fast durchweg positiv ist, sondern weil auch ein gewisser John McAfee mittlerweile darüber twittert. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Bevor es losgeht, noch etwas Wichtiges, nämlich der Haftungsausschluss. Die Inhalte meines Podcasts dienen lediglich eurer Information und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Coins dar. Kryptogeschäfte, das wissen wir alle, sind immer Risikogeschäfte und nicht für jedermann geeignet. Deshalb investiert auch immer nur das, was ihr bereit seid zu verlieren.
Coming April 1st, 2019. It's exactly what we have been waiting for. Our decentralized exchange. Mass adoption plan is being implemented. Sharding, the future of blockchain technology. The future is now. We have arrived. Second quarter 2019, hitting our roadmap. The wait is over. Are you ready? The world will know Apollo currency. What's next, Apollo Dots? April 1st, 2019.
Wow. Was war das für ein epochaler Einstieg in die erste Podcast-Folge von CoinSeller? Tja, was habt ihr gerade gehört? Das war jetzt kein Trailer von Steven Spielberg, der seinen neuen Film vorstellt, sondern das war ein Trailer einer neuen Funktionalität, die die Apollo Currency anbietet, nämlich das Sharding. Das Video hört sich nicht nur gut an, es sieht auch gut aus. Man sieht ein Weltall, man sieht die Technologie, wie sie vorgestellt wird. Es sieht wirklich aus, als wäre es ein Trailer von, ich sage jetzt mal, Star Trek oder irgendeinem anderen Space-Movie. Nichtsdestotrotz, wir wollen uns diese Cryptocurrency heute mal anschauen, die so epochal vorgestellt wird, und wollen mal schauen, was dahinter steckt oder ob nur die Marketingabteilung hier einen guten Job leistet. Vielleicht kurz zur Historie. Der Apollo-Coin ist jetzt circa ein Jahr alt. Da wurde im Juli, um den Juli rum 2018, das erste Mal veröffentlicht. Und so richtig gehypt, meiner Meinung nach, wird er erst seit wenigen Monaten. Unter anderem, und so, das war jetzt auch einer der Gründe, warum ich wieder auf diesen Coin aufmerksam geworden bin, ist, dass ein gewisser John McAfee über diesen Coin twittert. Und er schreibt, und vielleicht wissen es die einen oder anderen von euch, dass der John McAfee auch eine Wette am Laufen hat, denn er schreibt, dass der Bitcoin nach wie vor Ende 2020 den Wert von 1 Million US-Dollar überschreiten wird. Wenn das nicht passiert, wissen wir alle, wird er seine Geschlechtsteile essen. Er schreibt aber im gleichen Tweet noch, dass Altcoins wie Apollo eine 10-fach höhere Steigung hinlegen werden als der Bitcoin. Das heißt, er sagt, ein Apollo-Coin wird erfolgreicher werden als der Bitcoin. Ein paar Tage später twittert er und sagt, dass dies das Jahr der Privacy-Tokens werden wird. Und er zählt sie auch auf und er schreibt Apollo Monero Zcash. Jetzt fängt er seine Aufzählung der Privacy-Coins mit Apollo an. Verge hat er gar nicht erwähnt und Monero ist auf Platz 2. Und dann wurde ich stutzig, ich habe gedacht, okay, was ist an diesem Coin so besonders, dass er der Privacy-Coin ist, der bei der Auflistung der Privacy-Coin bei John McAfee direkt am Anfang genannt wird. Und genau das werden wir jetzt mal tun. Zuerst schauen wir uns mal die CoinMarketCap-Statistiken an. Wir schauen uns mal an, in welchen Märkten ist ein Apollo gelistet, was kostet denn der Apollo-Coin aktuell. Und dann gehen wir mal zusammen auf die Webseite, schauen uns mal das Projekt an sich an. Ich werde euch das Projekt erklären, welche Technologien stecken dahinter. Wir schauen uns das Team an und wir schauen uns mal an, ob es schon etwas auf dem Markt gibt, ob sie schon ein Wallet haben, ob man es schon benutzen kann oder ob das alles momentan nur heiße Luft ist. Dann fangen wir mal an. Schauen wir uns mal die Apollo Currency auf CoinMarketCap an und wir schauen mal nach dem Preis und der steht aktuell. Man muss dazu sagen, wir sind Ende Juli 2019. Da steht der Preis gerade auf 18 Satoshi und in Dollar macht das aktuell, wir sind gerade in einer Korrektur beim Bitcoin, von 0,001714 US-Dollar aus. Wir haben eine Marketkapitalisierung von ca. 25 Millionen US-Dollar, ein Volumen, was in den letzten 24 Stunden getradet wurde, von 796.000 US-Dollar, also es ist nicht so hoch, wir haben nicht die Million, liegt aber unter anderem gerade daran, dass das Volumen generell sehr gering ist, weil der Bitcoin gerade in einer Seitwärtsphase läuft und keiner weiß, gibt es jetzt einen Breakout nach oben oder gibt es einen Breakout nach unten. Das heißt, das Volumen wird noch steigen. Wir haben ein Circulating Supply von 14 Milliarden und ein Total Supply von 21 Milliarden APL-Coins. Soweit ich noch weiß, wurde beim ICO damals irgendwie 51 oder 53 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das, was nicht verkauft wurde, wurde geburnt. Und somit haben wir jetzt ein fixes Total Supply von 21 Milliarden Apollo-Coins. Der Apollo-Coin ist aktuell in drei Markets gelistet. Einmal bei Bitmart gegen Ethereum und gegen Bitcoin. Einmal bei IDEX und einmal bei Coinbase. Das meiste Volumen findet auf Bitmart statt. Dann schauen wir uns mal kurz noch die wichtigsten Daten an. Nämlich wir hatten auch ja All-Time-Highs und All-Time-Lows bereits bei diesem Coin. Wie gesagt, aktuell sind wir bei, müssen wir mal gucken, 1714, ja also 0,001714 und das All-Time-High lag bei 0,009139, das heißt wir hatten fast schon das über Vierfache und das Low lag bei 0,000375. Gelistet wurde der Coin damals teurer als er jetzt ist. Das heißt, hätte man damals zum Einstieg den Coin gekauft, hätte man heute 5,33% Verlust gemacht. So, das waren die statistischen Daten auf CoinMarketCap. Weniger interessant, viel interessanter ist, was steckt eigentlich hinter dem Coin und wer sind die Apollo-Jungs eigentlich? Und deshalb gehen wir mal auf die Webseite, die heißt apollocurrency.com und dort sieht man es gleich, wenn man auf die Seite geht, Unlimited Possibilities, Third Generation Blockchain, Utilizing a Community of World-Class Developers, Managers, Marketeers and Researchers, bla bla bla. Also wenn man auf die Startseite kommt, wird man schon mit sehr viel Marketing-Bullshit überhäuft. Und jetzt gilt es natürlich rauszukriegen, was ist Marketing, was steckt tatsächlich dahinter. Und deshalb gehen wir mal ein bisschen durch die Webseite durch. Also wir haben auf der Webseite mehrere Menüpunkte, unter anderem die Plattformbeschreibung an sich. Man sieht auch ein Wallets-Menü-Link. Das heißt, es gibt bereits auch Wallets. Ich kann hier sehen, es gibt ein Linux-Wallet, ein Windows-Wallet, ein Web-Wallet, ein OSX-Wallet, ein iOS-Wallet, ein Android-Wallet und ein Bitfi-Wallet. So. Also, dann können wir doch schon mal sehen, wir haben eigentlich für jedes Major-Betriebssystem ein Wallet zur Verfügung. Die sind auch alle grün, das heißt, die sind verfügbar, könnte ich mir jetzt runterladen. Und ich sehe auch Support für Bitfi, was ganz interessant ist, denn hinter Bitfi steckt John McAfee, was natürlich ein großer Grund sein könnte, dass John McAfee diesen Coin pushen will, weil Bitfi das einzige Hardware-Wallet ist, was diesen Coin supportet. Ein Support für ein Ledger oder Co. sehe ich hier jetzt aktuell nicht. Der Source Code ist öffentlich, liegt auf GitHub, so wie ich es hier sehe. Und es gibt auch einen Apollo Block Explorer. Das heißt, man kann in die Blockchain reingucken und kann gucken, was für Transaktionen es gibt. Müssen wir mal gucken, in welchem Detailgrad, weil wir reden hier von einem Privacy Coin. Und ein Privacy Coin macht es ja natürlich nicht so einfach, jetzt Transaktionen zu verfolgen. Kommt natürlich auf die Art und Weise, wie dieser Privacy Coin abgesichert ist, an. Privacy Coin, ja, man kann von Privacy Coins halten, was man möchte. Ich bin ein großer Fan von Privacy Coins. Ich glaube, dass, und da bin ich auch nicht alleine, das sagt zum Beispiel ein Edward Snowden genauso, ich glaube, dass der Privacy Coin, der am besten die Transaktion absichert, im Sinne von Anonymität, dass das der Coin ist, der sich durchsetzen wird. Klar, es gibt Leute, die sagen, ja, ein Privacy Coin wird relativ schnell für illegale Dinge benutzt. Stimme ich auch zu. Klar, es ist einfacher, ich sage jetzt mal Kinderpornografie, Waffen und andere Kriegsgegenstände mit Privacy Coins zu bezahlen, weil man genau weiß, man kann nicht mehr überführt werden. Ein Bitcoin ist dafür vielleicht nicht die perfekte Währung, weil der Bitcoin nicht so anonym ist. Man kann bei Bitcoin-Transaktionen die IP rauskriegen und mit einem entsprechenden Gerichtsbeschluss, wenn wir jetzt nicht irgendwie andere Security-Maßnahmen gemacht haben, wie ein VPN oder so, kann ich über einen Gerichtsbeschluss die Daten des Owners der Transaktion herauskriegen. Ich sage allerdings auf der anderen Seite, und das hat auch ein John McAfee schon mal gesagt, beim Auto hätte man das Gleiche sagen können, nämlich als das Auto groß wurde, so in den 20er Jahren, wurden auch mehrere Banküberfälle mit Autos begangen, weil man einfach schneller war als zu Fuß und dann wurde das Auto erstmal für illegale Zwecke eingesetzt, unter anderem neben dem Fakt natürlich, dass ich damit fahren kann, aber das Auto selbst wurde illegal eingesetzt und dementsprechend kann man das Auto natürlich auch nicht schlecht reden. Schauen wir uns die Website aber mal weiter an. Wir beschäftigen uns gleich mit der Plattform, schauen wir uns nochmal kurz das Team an. Das Team besteht zum Großteil, würde ich mal sagen, aus Männern. Wenn ich die Namen angucke, ist der Großteil davon auch russisch. Der Director of Brand Development ist der Viktor Konovalov. Dann haben wir einen Director of Business Development, das ist der Steve McCullough, der sehr geschmiert aussieht. Wir schauen uns gleich mal die Profile auf Xing oder LinkedIn an. Ein CTO, der Sergei Rokvark. Dann haben wir einen Director of Marketing and Communications, der macht einen relativ guten Job, wahrscheinlich zusammen mit dem Steve McCullough. Und dann haben wir einen Legal Advisor, Product Producer. Alle Namen lesen sich sehr russisch. Shevchenko, Aristov, ja, sehr russische Namen. Wir haben auch ein paar Technik Leads, da kommt auch mal die erste Frau ins Spiel. Das ist die Elina Kolsnitschenko. Man kann ganz klar sehen, es ist ein sehr russisch getriebenes Projekt mit einem Steve McCullough, würde ich mal sagen, Amerikaner oder Engländer, der Director of Business Development ist. Dann schauen wir uns doch das Team mal kurz an. Der Viktor Konovalov, das ist der CEO oder der Director of Brand Management, arbeitet bei einer Firma, die nennt sich Polar 7 CMO und ist dort auch Co-Founder. Also er ist bei Polar 7 CMO. Und bei einer Plattform, Veda-Plattform, ist ein Unternehmen mit Sitz in Zug in der Schweiz und geht auch in Richtung Privacy-Plattform oder Privacy-Token und dort ist er auch CMO. Also wir haben jetzt Polar 7 und die Veda-Plattform in seinem Portfolio. Dann gucken wir mal weiter, den Steve McCullough, den Director of Business Development. Das Gute ist, die haben alle hier ihren LinkedIn-Account verlinkt. Können wir mal draufklicken, können wir mal angucken. Was sagt er selber auf der Website von sich? Utilizing his extensive knowledge in technology development, Steve has served as Vice President of CZMM Inc. and has had the opportunity to manufacture products used by the US military, Homeland Security and many major retailers. Interesting. Also, der hat schon ziemlich viel gebaut, was auch vom Militär und von Homeland Security eingesetzt wird. Gehen wir mal auf seinen LinkedIn-Account und sehen auch, okay, ja, er macht Public Relations für die Apollo Foundation seit Mai 2017. Das heißt, er ist schon, war schon vor dem Release mit dabei. Er ist auch CEO von McCullough Technologies, das heißt von einem eigenen Unternehmen. Gucken wir uns mal kurz an. McCullough-Tech.com. America's Top 1% Development Team. Wow. Okay, und da sagt er auch, ja, die bauen Graphics Development, E-Commerce Solutions und stellen nur 1% der besten Developer in den USA ein. Und dann gucken wir uns da mal die Webseite mal kurz im Detail an. Ich gehe mal kurz ins Markup rein, guck mal, ob die auch gut Webseiten bauen können. Und ja, viel JavaScript. Das ist ja interessant. Okay, also, das ist ja lustig. Also, wie gesagt, der Steve McCullough hat ein Unternehmen, was im Endeffekt Softwareentwicklung für Kunden anbietet. Sie sagen auch, based in the center of the United States, McCullough Technology strives to employ only the top 1% of software engineers, business experts and designers in the world. Das heißt, die stellen nur die Top 1% der Softwareingenieure und Business Experten der Welt ein. Die Webseite an sich ist allerdings eine Wix-Seite. Also jetzt nicht eine Wix-Seite in dem Sinne, sondern mit dem Homepage-Builder, mit dem Homepage-Baukasten von Wix zusammengebaut. Das heißt, wir reden hier nicht von einer Webseite, die ihre Top 1% Software-Ingenieure und Web-Developer gebaut haben, sondern das wurde mit einem Homepage-Baukasten zusammengebaut. das finde ich jetzt fast schon ein Stück weit peinlich, wenn man sich hinstellt und sagt, wir stellen nur die 1% der besten Software-Ingenieure und Developer ein und stellt dann so eine Website ins Netz. Das ist ja schon mal interessant. Ich gucke mir mal kurz die Performance an. Die Mobile-Seite hat 164 Requests bei knapp 2,5 MB. Also ich würde mal sagen, die Top 1%, die sie einstellen könnten, also die können zumindest keine performante Webseiten bauen. Anyway, auf jeden Fall ist das Ganze schon mal interessant. Ich google den Steve McCullough, ob ich da irgendwas finde. Steve McCullough. Oh ja, da sieht man auch Bilder von ihm. Ja, er stellt sich raus. Es gibt verschiedene Diskussionen zu Steve McCullough, unter anderem auf Reddit. Da sehe ich jetzt gerade ein Kickstarter-Projekt, was er gestartet hat, um neue Spezien in Afrika zu entdecken, im Kongo. Und dafür hat er ein Kickstarter-Projekt gestartet und hat dort $29.000 ungefähr kassiert. Und das finde ich jetzt ein bisschen komisch, wenn er von, ich sage jetzt mal, der Zoologie oder Biologie in Richtung Kryptographie geht und dort PR macht. Naja, ist vielleicht ist nicht so cool. Auf jeden Fall, ich glaube, über den Steve McCullough könnte man vermutlich seinen komplett eigenen Podcast, eine komplett eigene Podcast-Folge machen. Ich lese auch gerade, dass er mit den $29.000 wohl abgehauen sei. Und dass die Anleger sich ziemlich beschwert hatten, dass sie das Geld nicht mehr gesehen haben. Des Weiteren lese ich auch gerade, er hat wohl auch kein Bachelor-Degree und hat LinkedIn dann öfters geändert. Dort hatte er wohl Unis gelistet, die er nicht besucht hatte. Seine Ausrede war, er hat es mit den Buttons auf LinkedIn nicht so ganz kapiert und es war ihm zu kompliziert und somit wusste er nicht, was er tut. Und man muss im Hinterkopf behalten, wir sprechen von einem CEO eines IT-Unternehmens, welches nur 1% der besten Coder einstellt. Also das würde ich jetzt von dem Director of Marketing oder was ist er, muss ich mal kurz gucken auf der Website, Director of Business Development der weltbesten Kryptowährung, würde ich schon erwarten, dass man LinkedIn bedienen kann. Also der Steve McCullough ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob er die beste Besetzung ist für den Director of Business Development, aber wir werden sehen. Als nächstes gucken wir uns mal den CTO an, das ist der Sergei Rokvark, arbeitet ebenfalls bei Polar 7 als CTO und ist dort auch Co-Founder. Das heißt, wir haben jetzt mit Polar 7 schon zwei, was mir zeigt, okay, da steht ein größeres Unternehmen dahinter, nämlich Polar 7. Er ist noch bei First Bridge. Okay, dann gehen wir mal noch weiter. Dann gibt es noch einen Dennis Demuth. Okay, das hört sich ja fast schon deutsch an. Der ist Project Management Officer. Gehen wir auch mal auf seinen LinkedIn-Account. Und gucken mal, er ist auch PMO bei First Bridge, also da haben wir jetzt schon zwei Unternehmen, einmal First Bridge, einmal PMO. Dort ist er Project Management Officer, auch immer noch präsent in der Ukraine, in Kiew sitzen die. Und das würde mir schon fast sagen, okay, da stecken zwei größere Unternehmen, nämlich Polar 7 und First Bridge, hinter der Apollo Kryptowährung. Dann können wir uns doch mal den Source Code angucken und gucken mal, wer da reinkommittet. Das ist auch immer ganz interessant. Und ja, also okay, da sieht man schon ganz klar, wenn ich jetzt die Committer angucke, die Git-Committer matchen dem Team und First Bridge committet auch Code. Unter anderem sehe ich jetzt auch hier den Namen Dennis Demuth. Heißt für mich, okay, ja, die zwei Firmen, die ich gerade genannt habe, committen auch Code für das Wallet. Das heißt, die entwickeln das. Die Leute, die praktisch da im Team stehen, arbeiten unter anderem hauptsächlich direkt in der Firma und werden auch von dieser Firma bezahlt. Gut, dann schauen wir uns mal kurz die Roadmap an. Die ist schön sauber gebaut. Wir sehen, 2017 wurde Apollo gegründet. 2018 im ersten Quartal war der Fanstore available. Das ist der erste Eintrag der Roadmap. Heißt, also der Fanstore war da, bevor wir ein Whitepaper hatten. Folgt aber direkt danach, also auch im ersten Quartal 2018 kam auch das Whitepaper. Das schauen wir uns gleich mal an. Und auch das Webwallet wurde schon 2018 released. Dann sehen wir, dass ein Olympus-Protokoll 1.0 released wurde und noch weitere Wallets. Und ja, es wurde fleißig gearbeitet. Drittes Quartal ist dann, wurde der Coin dann in den Exchanges gelistet. Es wurde das WebWallet 2.0 released und es kam auch Hermes rein. Was das ist, also was Olympus und Hermes ist, kann ich euch gleich erklären. Und das iOS und Android Wallet wurde in Quartal 4 2018 fertiggestellt. Das heißt für mich, okay, das war so der Punkt, wo es angefangen hat, dass der Hype begonnen hat. Anfang 2019 kam dann Hermes 2.0, also die Weiterentwicklung von Hermes. Hermes 3.0 kam im zweiten Quartal, Olympus 3.0 und auch die Wallets wurden upgegradet auf eine neuere Version. Also wir sehen, es findet dort genug Arbeit statt. Wir haben die Wallets in der aktuellen Version, auch die Protokolle wurden aktualisiert und das Projekt ist zumindest schon mal nicht tot. Dann schauen wir uns mal das White Paper an. Wir haben hier oben einen Link, wo wir auch die Dokumente sehen. Es gibt ein White Paper, ein Technical Paper, ein One-Pager und ein Comparison Chart. Wenn ich mir das Comparison Chart schaue, ich mir mal als allererstes an, das sind alles PDFs, die heruntergeladen werden. Und in dem Comparison Chart sehe ich ganz klar, hier wird, wie der Dame schon sagt, hier wird verglichen. Und zwar wird der Apollo Coin gegen Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero und Tron verglichen. Warum man jetzt den Privacy Coin gegen Non-Privacy Coins vergleicht, weiß ich nicht, weil natürlich haben wir überall rote Xen, was Private Transactions, IP Masking und so weiter angeht. Also die Security Features, die so ein Privacy Coin mitbringen kann, macht natürlich keinen Sinn, das gegen einen Bitcoin zu matchen. Aber natürlich hebt es die Apollo-Währung nämlich noch vor, denn natürlich in der Apollo-Spalte haben mich nur grüne Haken. Die können das natürlich alles und alle anderen. Inklusive Dash, Monero und Tron, die stehen natürlich jetzt relativ schlecht da. Sie haben aber nicht nur die Coins miteinander verglichen, sondern haben auch mal die Geschwindigkeit der Coins miteinander verglichen. Also wie lange dauert in der Regel eine Transaktion. Apollo, wen hat es gewundert, ist auf Platz 1 mit 1 bis 2 Sekunden pro Transaktion. Das ist durchaus schnell. Ähnliche Zeiten kennen wir eigentlich nur von Ripple und von Tron, die in Richtung 4 bis 5 Sekunden gehen und dementsprechend auf dem zweiten, auf dem dritten Platz sind. Bitcoin Cash, Bitcoin mit einer durchschnittlichen Transaktionszeit von 10 Minuten, natürlich auf den hinteren Plätzen. Bitcoin ist jetzt aktuell nicht bekannt dafür, dass eine Transaktion schnell geht. Bei Apollo geht das natürlich schneller, liegt unter anderem auch daran, dass wir hier ein Proof of Stake haben. Dann haben wir noch einen weiteren Vergleich in der Comparison Chart. Und zwar geht es jetzt hier, sehe ich gerade, ein direkter Privacy Comparison Chart Vergleich. Das heißt, hier werden vier Privacy-Kryptowährungen miteinander verglichen, nämlich Apollo, Verge, Monero und Dash. Und auch hier erste Spalte, Apollo, lauter grüne Haken, alles drin. Am besten von allen, also neben Apollo schneidet Verge ab. Die implementieren nur vier Dinge nicht und implementieren, also die haben die Hälfte implementiert von Apollo. Monero schneidet ganz schlecht ab und Dash, ja, durchschnittlich. Also hier haben wir nochmal einen Vergleich und natürlich auch nochmal unten die Transaktion, nämlich dass wir bei 1 bis 2 Sekunden sind bei einer Apollo-Transaktion und bei Verge sind wir schon bei 5 bis 10 Sekunden, bei Monero bei 2 Minuten und bei Dash bei ca. 2,5 Minuten. Das war jetzt der große Vergleich zwischen Apollo und den anderen Währungen, was die Features angeht, was die Performance angeht. Schauen wir uns als nächstes mal die Whitepaper-Dokumente an. Also ich habe die Whitepaper und Technical Whitepaper vorab schon mal durchgelesen. Was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass in dem White Paper, anders als auf der Webseite, auf einmal der Name John McAfee auftaucht. Und der taucht dort nämlich als Chairman auf. So, da schließt sich der Kreis natürlich jetzt. Warum pusht ein John McAfee auf Twitter und überall diesen Coin so? Natürlich zum einen Bitfee-Support, zum anderen ist er der Chairman des Projekts. Was lustigerweise, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, nicht auf der Webseite steht. Das muss man erst im White Paper erkunden. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass im White Paper mehr Märkte gelistet sind als auf CoinMarketCap. Das heißt, entweder steht im White Paper drin, was der Plan ist, wo es denn gelistet werden soll, aber allerdings steht IDEX, Coinbase und Bitmart steht drin, wie wir es von Anfang an gesagt haben. Es steht auch eine Nebula dran, es steht Byte BTC dran, Cryptonex und X-Rates. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind die da rausgeflogen oder waren sie gar nicht erst drin? Aber man sollte sich halt auch nicht irgendwelche Märkte auf die Fahnen schreiben, wenn man dort nicht handelbar ist. Parallel, vielleicht als Nebeninformation, es läuft auch eine Bewerbung bei Binance, was natürlich gut ist für den Coin. Wenn der Coin auf Binance gelistet werden sollte, dann geht natürlich auch der Kurs hoch in der Regel. Zumindest war das oft so bei Coins, die auf Binance gelistet wurden, weil das öffnet in der Regel den Markt für viele, die nur einen Binance-Account haben. Und dann werden die sich auch hinsetzen und vermutlich Apollo-Coins kaufen. Fand ich komisch, was die Idee dahinter ist, hier in White Paper mehr Mac zu listen als in Wirklichkeit. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Also, was haben sie im White Paper erklärt? Im White Paper geht es grundsätzlich erstmal um die Beschreibung, was dieser Coin alles kann. Es gibt auch wieder einen Vergleich zwischen Bitcoin, Ethereum, Ripple, praktisch das, was wir in den Comparison Charts schon gesehen haben, und auch nochmal ein textueller Vergleich, also wo es nochmal die Features der einzelnen Privacy Coins hervorheben gegenüber den anderen Privacy Coins wie Monero, Virgin Dash. Das sind so die Hauptinformationen, die wir im White Paper finden. Dann geht es in Richtung Features. Und da kommen jetzt natürlich die Namen wie Hermes als auch wie Olympus wieder ins Spiel. Der Unterschied zwischen Hermes und Olympus ist, dass Hermes die Blockchain ist, das heißt alle Features beinhaltet, was die Blockchain angeht, und Olympus ist das Security-Protokoll. Nämlich, das ist für die, ich sage es mal, Anonymisierung zuständig. Und wenn wir nochmal die Vergleiche angucken aus der Vergleichschart, dann sehen wir, dass die Apollo-Währung sich gegenüber den anderen Coins in zwei Punkten misst. Und zwar ist das zum einen die Privacy-Features, die sie anbieten, und zum anderen die Performance. Und was die Performance angeht, ist natürlich hauptsächlich die Arbeit der Blockchain, dementsprechend für Hermes. Und was die Security angeht, ist das Olympus-Protokoll. Bevor wir jetzt aber zu sehr in die Technik abtauchen, wollen wir erstmal die Use Cases anschauen, die Apollo abdecken will. Also zum einen wollen sie natürlich im Geldhandel aktiv sein und wollen auch im Geldhandel erfolgreich sein. Deshalb sagen sie, die Performance ist für uns wichtig, nämlich 1-2 Sekunden ist deutlich besser, als wenn ich mit einem Bitcoin was bezahlen will, wo eine Transaktion unter Umständen 10 Minuten bis eine halbe Stunde dauern kann. Ein anderer Punkt, den sie sagen, was ein großer Use Case ist, das sind die Assets, also dass ich reale Dinge in Assets herunterbrechen kann, um damit Tokens zu generieren, sodass sich Leute beteiligen können an realen Dingen. Man kennt das zum Beispiel bei Wohnungen, dass Leute Wohnungen in Assets unterteilen können und dann können sich andere an dieser Wohnung beteiligen. Der dritte Use Case, den sie haben, ist natürlich klar, es ist ein Privacy Coin, ist die verschlüsselte Nutzerkommunikation. Aber hier geht es nicht nur um die Kommunikation zwischen den Transaktionen, nämlich dass ich Geld hin und her schicken kann und das ist komplett verschlüsselt und anonym und so weiter und so fort, sondern was die eingebaut haben, ist ein Messenger, der verschlüsselt Nachrichten versenden kann über die Blockchain. Das heißt, es kann nicht nur eine Transaktion stattfinden im Sinne von ich bezahle etwas, sondern ich kann über diese Wallets über die Blockchain auch chatten und das Ganze auch verschlüsselt. Als weiteres Feature, und deshalb sage ich auch die ganze Zeit, das ist der All-in-One-Coin, ist der Blockchain-Datenspeicher. Nämlich die Apollo-Währung oder das Apollo-Ökosystem erlaubt es, hochgeladene Dateien in der Blockchain zu speichern. Was es natürlich erlaubt, den Daten einen festen Timestamp zu geben. Und dementsprechend erstellen wir dadurch eine gewisse Grundintegrität. Heißt, wir können Geburtsurkunden, Verträge, Zertifikate da hochladen, die dann ab dem Zeitpunkt in dieser Version unveränderbar in der Blockchain liegen. Als weiteres System bieten sie eine Blockchain-Umfrage an. Das heißt, man kann in dieser Blockchain eine Umfrage starten und andere Blockchain-User können da abstimmen. Und diese Umfrage läuft ja in der Blockchain nicht manipulierbar. Ein sechstes Feature, was ich mir noch rausgesucht habe, ist das sogenannte Account Leasing. Man kann seine Forging Power, wir haben es gesagt, es ist Proof of Stake. Das heißt, wir forgen, wir meinen nicht, sondern es gibt ein Forging-Prinzip. Und man kann seine Forging Power an einen anderen User ausleihen, welches ihm dann im Rahmen dieses Abstimmungsverfahrens bei Proof of Stake höhere Chancen gibt, mehr Blöcke zu generieren und demnach die Transaktionsgebühren einzuheimsen. Was Proof of Stake ist und Proof of Work, wie zum Beispiel der Bitcoin, das kann ich in einem extra Podcast mal erzählen oder es gibt auch genügend Videos auf YouTube, die das erklären. Wichtig ist nur zu wissen, Apollo ist kein Proof of Work, da gibt es kein Mining, sondern es sind schon vorberechnete Blöcke und es gibt ein Abstimmungsverfahren und das nennt sich Fortune anstatt Mine. Was Apollo also vorhat, ist, sie wollen versuchen, verschiedene Projekte in einem Projekt zu vereinen. Und genau das ist das Ziel. Sie wollen die Nischencoins abschaffen, die zum Beispiel für eine Blockchain-Umfrage verfügbar sind, die einen Blockchain-Dateispeicher ermöglichen und vielleicht dies auch und auch den Geldhandel. Also wenn wir wirklich die, ich sage jetzt mal, die Basis eines Kryptocoins anschauen, die sogar den Geldhandel, die Coins, die auf Geldhandel ausgelegt sind, genau die wollen sie auch abschaffen. Und dafür wollen sie die eine Kryptowährung schaffen. Und dementsprechend ist auch der Titel des Podcasts der All-in-One-Coin. Und genau das, was sie da vorhaben mit ihren Use Cases, das machen die ziemlich aggressiv mit ziemlich viel Werbung, mit vielen YouTube-Kanälen und auch mit vielen Sponsored Posts, wie ich gesehen habe. Aber was bringt das alles? Man kann viel Marketing treiben, man kann viele Krypto-YouTuber mit Coins beglücken, damit sie positiv über einen reden. Aber was uns und mich persönlich interessiert, ist natürlich, was steckt denn dahinter? Funktioniert das Ganze? Was haben sie Neues entwickelt? Was macht diesen Coin zum Coin, der auf einer Third-Generation-Blockchain läuft? Und genau das schauen wir uns mal im Detail an, wenn wir in das Technical White Paper gucken. Ich habe es gerade schon mal gesagt, es gibt die Hermes Blockchain, die jetzt in Version 3.0 im dritten Quartal 2019 rauskommt, und es gibt das Olympus Protokoll. Hermes ist die Blockchain, das heißt die Blockchain, Proof of Stake und auch für die Performance verantwortlich. Und wenn wir jetzt zurückdenken, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nochmal zurückspringe, aber einer der großen Features, die in der Blockchain angekündigt wurde, ist das, was wir im Trailer gehört haben, nämlich das sogenannte Sharding. Und das Sharding, so behauptet zumindest Apollo, ist für die Performance auf der Blockchain verantwortlich und zuständig. Und das, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein cooles Feature. Sharding gibt es im Datenbankbereich zum Beispiel auch, erlaubt praktisch das Aufteilen auf verschiedene Systeme. Und was heißt das jetzt in der Blockchain-Welt? Das heißt, die Blöcke einer Blockchain werden aufgetrennt und auf verschiedene Knoten verteilt. Was hat es für einen Vorteil? Jetzt können die Knoten parallel abgearbeitet werden. Das heißt, es gibt einen parallelen Zugriff, was natürlich die Performance der Blockchain deutlich verbessert. Apollo spricht hier von der Next Generation Blockchain. Hier muss man allerdings nur aufpassen, dass durch das Sharding natürlich die Datenintegrität und natürlich die Sicherheit nicht drunter leiden darf. Ich bin ja allerdings nicht tiefer ins Detail gegangen. Ich weiß nicht, wie die tatsächlich diese Trennung machen und wie die sicherstellen, dass die Trennung die Integrität nicht verletzt, aber laut Apollo scheint das zu funktionieren und es gibt auch schon die ersten Videos, die das Sharding auf YouTube beweisen, dass das Sharding funktioniert hat. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Apollo die Performance erreichen kann, die sie aktuell haben. Das Olympus-Protokoll ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, für die Sicherheitsfeatures der Blockchain bzw. des Coins zuständig. Einer der Hauptfeatures ist das IP-Masking, das heißt das Verschleiern der IP-Adresse einer Transaktion. Für den Bezahler oder für den Empfänger ist das natürlich wichtig, denn aufgrund der IP-Adresse ist es möglich herauszufinden, wer ich bin, indem man einfach mit einem gewissen Gerichtsbeschluss beim Provider antanzt und sagt, wer hatte zu Zeitpunkt X folgende IP-Adresse und er muss das rausrücken. Verge regelt die IP, das IP-Masking über das Tor-Netzwerk. Das heißt, das Wallet wählt sich in das Tor-Netzwerk ein, dann wird die IP-Adresse verschlüsselt, dann findet die Transaktion statt. Das kann das Olympus-Protokoll, dementsprechend der Apollo-Coin auch über Tor. Was die allerdings auch haben, ist Encryption. Das heißt, die können über eine bestimmte Library auch selbst die IP-Adresse im Protokoll selbst encrypten. Das heißt, man muss nicht über ein Tor-Netzwerk gehen, sondern die IP-Adresse wird encrypted und rechtzeitig decrypted, um die Transaktion stattfinden zu lassen. Das ist zum Beispiel eins der IP-Masking-Features, die kein anderer Coin kann. Verge kann es über Tor, über eine eigene Encryption kann es keiner. Dann gibt es ein Feature namens Coin-Shuffling. Da werden die Coins zwischen den Benutzern des Netzwerks hin und her geschoben und somit können die Coins nicht mehr zu einem bestimmten User zugeordnet werden. Außer Dash kenne ich keinen anderen Privacy-Coin, der das neben Apollo noch kann. Dann gibt es die Public und Private Transactions. Wie bei Verge kann ich auswählen, möchte ich eine Public Transaction machen oder möchte ich eine Private Transaction machen. Das ist, wie bei Verge auch, ein Teil der Wallet-Funktionalität, wo ich bei jeder Transaktion mir eins der Features raussuchen kann. Das sind so grob die Olympus Security Features, die jetzt aktuell angeboten werden. Und es kommen immer, immer mehr dazu. Und genau diese Use Cases, die ich vorhin genannt habe, implementieren zu können. Also, was halte ich jetzt von Apollo, von der All-in-One-Kryptowährung? Ich fange mal mit den positiven Dingen an. Ich glaube, dass in der Technik an sich viel Potenzial steckt. Features wie Sharding, IP-Masking, aber auch Features wie das Coin-Shuffling, alles zu vereinen als Teil eines großen Privacy-Coins, finde ich super. Die Idee finde ich mega gut. Und eine Transaktionszeit von 1 bis 2 Sekunden, wenn es wirklich machbar ist und wenn es wirklich umsetzbar ist, finde ich toll. Wir haben 2 größere Blockchain-Firmen hinter dem Projekt, Polar 7 und First Bridge. Und wir haben auch mit dem Dennis Demuth gesehen, dass wir jemanden haben, der als Team-Member gelistet ist und auch auf GitHub in die Wallets committed. Das Wallet an sich macht einen guten Eindruck. Und was ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, aber ich ziemlich toll finde, ist, dass wir eine Decentralized Exchange direkt in der Wallet integriert haben. Das heißt, wir können in der Zukunft Coins über diese Decentralized Exchange direkt im Wallet kaufen und verkaufen. Heißt, wir brauchen keine KYC-Dokumente, also Know Your Customer-Dokumente, keine Gebühren und das Ganze ist sogar noch IP-maskiert. Das heißt, das Kaufen der Coins ist schon IP-maskiert. Aktuell brauche ich bei den meisten Börsen, wenn ich einen Coin kaufen will, mit Bitcoin, sogenannte KYC-Dokumente, das heißt Know Your Customer-Dokumente, wo ich in der Regel einen Personalausweis oder einen Reisepass hochladen muss und gewisse Dinge bestätigen muss. Damit ist der Coin auf mich zurückzuführen, was ich gekauft habe, beziehungsweise die Transaktion von Wallet zu Wallet. Das wird in Zukunft bei Apollo möglich sein, komplett zu umgehen und komplett anonym die Coins zu kaufen. Wir haben einen sehr aktiven YouTube-Kanal, der auch moderiert ist von einem sogenannten Colin Stone. Der ist der Moderator, aber nirgendwo als Teil des Teams gelistet. Das heißt, die haben wirklich einen Moderator gehired, der den YouTube-Channel für die betreibt und moderiert. Wir haben 57.000 Follower auf Twitter, wir haben 41.000 Follower auf YouTube. Das ist eine ganz tolle Menge für den Fakt, dass wir hier von einem Coin sprechen, der nicht in den Top 100 auf CoinMarketCap gelistet ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Binance-Bewerbung wurde bereits gestellt. Wenn Binance tatsächlich diese Bewerbung annimmt und der Coin gelistet wird, ist zu erwarten, auch noch zusätzlich, wenn wir in den Bull Market starten mit Bitcoin, dass der Coin wieder an Wert zugewinnen wird. Was sind meine negative Punkte zu dem Coin? Es ist sehr viel bla 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 bla. Wir haben den Steve McCullough, der keinen guten Ruf hat, der behauptet, er hat eine Firma, die Top 1% of all Software Engineers in der USA einstellt, baut seine Seite aber mit einem Homepage-Builder, macht keinen guten Eindruck. Auch die filmreifen Trailer auf YouTube, die haben einen schönen YouTube-Channel, aber solche filmreife Trailer machen das Projekt irgendwie kaputt, meiner Meinung nach. Ich sehe auf YouTube auch ganz viele Sponsored-Videos. Wir haben einen Typ, der nennt sich zum Beispiel Journey to 100k, der hypt jedes Posting von Apollo. Egal, ob es von Apollo auf YouTube gepostet wurde oder auf Twitter, in der Regel ist sein Kommentar drunter und er hypt das ohne Ende. Ganz klares Zeichen, Sponsored Posts, Sponsored Comments, der hat Coins gekriegt und die wird er jetzt natürlich pushen, damit er ein bisschen Geld verdient. Ein weiterer Negativpunkt ist natürlich, sind die wenigen Markets. Aktuell, wie gesagt, sind wir bei 3 Markets. Ist auch noch nicht so bekannt auf Google. Ich habe mal in die Google Trends reingeguckt, Apollo Cryptocurrency gesucht. Ist noch nicht so angekommen. Das heißt, was generell die Marktmacht angeht, ist es noch nicht so stark. Wird aber unter Umständen, wenn es bei Binance gelistet wird, auch kommen. Wir sind gerade ja noch in der Entwicklung. Und abschließend komme ich noch kurz zu meinem Fazit. Glaube ich, dass es Scam ist? Nein, ich glaube, es ist kein Scam. Ich glaube, es hat großes Potenzial. Zumindest gehe ich davon aus, was die Technik angeht. Natürlich müssen sie beweisen, dass es auch funktioniert. Sie müssen liefern, was Usability angeht, was Sicherheit angeht, was Performance angeht. Und vor allem müssen sie den Apollo-Coin verbreiten, wenn man schon damit zahlen können soll. Ich habe gesehen, auf der Webseite gibt es die Möglichkeit, dass die Händler sich dort eintragen. Allerdings, wenn ich richtig geguckt habe, sehe ich genau 4 Shops auf der ganzen Welt. 2 in Südafrika, einer in der Türkei und einer in Australien, der Apollo als Kryptowährung akzeptiert. Das ist natürlich noch nichts. Eine Definition einer Währung sagt natürlich auch, ich muss in der Lage sein, damit zu bezahlen. ist, wenn man 4 Shops auf der ganzen Welt anguckt, natürlich noch nicht der Fall. Es wird gemunkelt, dass es sein kann, dass der Coin irgendwann mal $1 wert ist. Natürlich bei der Menge der vielen Sponsored Posts glaube ich das nicht ganz, schon allein nicht, weil wir 14 Milliarden Circulating Supply haben und 21 Milliarden die Gesamtmenge. Wenn wir dabei $1 wären, das wäre schon allein 21 Milliarden Dollar nur der Apollo-Coin, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das Team dahinter versteht Marketing, sie wissen, wie man Marketing betreibt, vielleicht ein bisschen zu aggressiv meiner Meinung nach, aber mit Olympus 3.0 kommt das IP-Masking mit dieser Anonymisierungs-Library, mit Hermes 4.0 sollen dann auch die Smart Contracts kommen, das heißt, sie greifen dann auch Ethereum an und beziehungsweise alle anderen Cryptocurrencies, die Smart Contracts haben. Und deshalb glaube ich, und das ist jetzt keine Aufforderung, den Coin zu kaufen, ich glaube, dass der Coin irgendwann mehr wert sein wird, als er es heute ist. Ich glaube auch, wenn sie liefern, dass es durchaus eine Alternative wird, aber, jetzt kommt das große Aber, gegen einen Bitcoin als Asset oder Ethereum oder Ripple anzutreten, da gibt es noch ganz viel Arbeit zu tun. Und vor allen Dingen ist das Arbeit, was das Verbreiten auf den Börsen angeht, das ist Arbeit, was das Implementieren angeht und das Beweisen, das, was sie behaupten, auch funktioniert. Denn viele in dem Umfeld haben schon von dem McCullough gehört, glauben dem nicht ganz, glauben, das ist ein kleiner Schmierlappen, der viel verspricht und nichts einhält. Wenn sich wirklich rausstellt, und das haben wir bei IOTA gesehen, wenn sich wirklich rausstellt, dass die was implementieren können, dann hat das Ganze Potenzial. Ansonsten glaube ich, dass Apollo, wie alle anderen, oder wie sagen wir mal 98% der Coins im Erdboden verschwinden wird. Wenn sie es schaffen, würde es mich freuen. Die Features, die sie versprechen, sind toll. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, ob sich der Coin auch durchsetzen wird. Und das war es jetzt auch schon mit der ersten Folge von Coinseller, dieses Mal mit dem Apollo Coin. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback geben könntet, wie ihr die erste Folge fandet, ob es vielleicht zu lang war, ob es technisch zu tief war, ob es vielleicht auch sogar zu viel war. Ich habe einen Teil davon vorbereitet, das andere, den restlichen Teil habe ich spontan gemacht. Falls ihr sagt, lieber mehr Vorbereitung, weniger spontan, lasst es mich wissen. Schreibt mir auf Twitter, auf Instagram eine Nachricht und ich werde mich daran halten und werde die nächste Folge einfach dann entsprechend eures Feedbacks aufarbeiten. Natürlich könnt ihr mir auch schreiben, wenn es euch so gefallen hat, wie es war. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Vielleicht kauft ihr ja den Apollo Coin, vielleicht werden wir in 3 Jahren zurückschauen und sagen, wow, heute zahlt jeder mit Apollo, weil es einfach die Art und Weise ist, wie man in 3 Jahren bezahlt und Bitcoin ist nur das digitale Gold und wird nur als Anlageasset verwendet. Man wird sehen, vielleicht haben wir hier mit Geschichte geschrieben, indem wir einfach mal den Coin vorgestellt haben. Ich hoffe, ihr macht was draus. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.